Es ist warm an diesem Sonntagnachmittag im Mai. Die Sonne hat viele Ausflügler auf das Schlossgut Altlandsberg gelockt. Kellner tragen im Minutentakt Kaffee und Kuchen ins Freie. Radler bleiben interessiert stehen und schauen sich um. Viele Bereiche des Gutshofs sind abgesperrt. Hinter Bauzäunen stehen Bagger und türmt sich Baumaterial. An anderen Stellen haben Archäologen historische Fundamente freigelegt. Das ganze Schlossgut gleicht einer Baustelle, aber das scheint die Besucher nicht zu stören. Im Gegenteil, sie sehen, hier geht es voran.
Das ist ein Anziehungspunkt. Das Schlossgut verändert Altlandsberg auch. Also wir werden aus dieser Ackerbürgerstadt, wie wir uns doch immer bezeichnet haben, doch eher in den Tourismus noch mit hinüberwachsen. Das belebt die Stadt und auch vor allem in die Region.
Sagt Arno Jeschke, Bürgermeister von Altlandsberg. Und Projektmanager Frank Ruppersberger fügt hinzu.
Und jetzt durch das Schlossgut kommen natürlich viel mehr Leute her, die durch das Schlossgut angezogen werden. Und die gehen natürlich dann anschließend durch die Stadt und sagen, Mensch, das ist aber schön hier, so ein schöner Markt und fast alle Häuser saniert.
Altlandsberg ist ein Brandenburger Musterknabe. Die Kleinstadt am östlichen Rand von Berlin ist beliebt bei jungen Familien. Der Stadtkern ist fertig saniert. Keine Spur vom üblichen Lamento über Wegzug und Leerstand in der östlichen Provinz. Dabei gab Altlandsberg 1990 kein besseres Bild ab als andere ostdeutsche Städte. So die Sanierungsbeauftragte Grit Burkhardt.
Als ich hierher kam, standen viele Häuser leer. Sie waren gar nicht mehr bewohnbar. Viele alleinstehende ältere Menschen haben allein in den Wohnungen gelebt, die eben gerade noch so bewohnbar waren. Und im Laufe der Zeit mit der Sanierung sind immer bessere Wohnbedingungen entstanden. Und so hat sich das immer mehr verdichtet. Also 1990 waren es, glaube ich, 661 Einwohner. Und jetzt sind wir jetzt nur im Stadtkern innerhalb der Stadtmauer. Und jetzt sind wir bei über 1000 Einwohner.
Dabei hilft keine Frage die Nähe zur Metropole Berlin, deren Wohnungsmarkt aus allen Nähten platzt. Und auch der Erlebnishunger der Hauptstädter an den Wochenenden will gestillt sein. Und so war es nur konsequent, das Schlossgut, den letzten Schandfleck innerhalb der Stadtmauer, zu einem touristischen Zentrum auszubauen. Bis vor wenigen Jahren bestand das 12 Hektar große, heute griffig unter dem Namen Schlossgut Altlandsberg vermarktete Areal aus einem sanierungsbedürftigen Gutshaus, einer ebenso sanierungsbedürftigen Kirche und drei riesigen Ziegelbauten, die zu DDR-Zeiten als Ställe sowie Maschinen- und Lagerhallen genutzt wurden. Vom einstigen Schloss und der barocken Brauerei standen nur noch einzelne Mauern.
Also es war hier alles eingestürzt, hier wuchsen die Bäume raus, die Fenster waren verfault, da war nichts mehr drin. Man konnte durchgucken, die Bäume, unten war alles voller Schutt. Man hätte eigentlich ausgehen können, dass man einen Bulldozer nimmt und schiebt es zusammen.
Und so entbrannte in der Stadt eine Diskussion zwischen Abrissbefürwortern und Gegnern. Besonders heftig wurde sie noch im Wahlkampf 2015 geführt, als die Bagger längst angerollt und die Sanierung der Kirche fast abgeschlossen war. Als Sieger aus der Wahl ging der neue und alte Bürgermeister Arno Jeschke hervor, ein erklärter Unterstützer des Wiederaufbaus. Mit geschickter Fördermittelakquise gelang es ihm und seinem Team, zu dem auch Sanierungsbeauftragte Grit Burkhardt gehört, bereits 12 der 27 veranschlagten Millionen Euro für das Schlossgut einzuwerben.
Wir haben also 2005 den ersten Versuch gestartet, indem wir das Gutshaus saniert haben. Da ist ja jetzt auch die Bibliothek drin und wird für Kulturveranstaltungen genutzt. Und dann kam ja der wichtige Schritt, die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, ein Entwicklungskonzept für das Schlossareal in Auftrag zu geben. Und dann haben wir 2013 mit der Schlosskirche begonnen, die zu sanieren, die ja heute als super Veranstaltungsstätte angenommen wird. Dann ging es weiter mit dem Brau- und Brennhaus. Jetzt haben wir die Außenanlagen begonnen.
Die Mauer. Dort, das war die Stadtgrenze.
Keiner kennt die Stadthistorie so wie Hartmut Niedrich. Der einstige Chemieprofessor gründete mit dem Eintritt in den Ruhestand den Heimatverein Altlandsberg und berät nun die Stadt in historischen Fragen. Der 83-Jährige steht auf der grünen Wiese. Vor ihm ein Graben, in dem die Archäologen ein Mäuerchen freigelegt haben. Denn die meisten barocken Gebäudereste und vor allem das namensgebende Schloss liegen unter der Erde.
Die Grundmauern sind vom alten Schloss hier noch voll erhalten. Es ist ja nur ausgebrannt.
Erbauer des Schlosses war im 17. Jahrhundert Otto von Schwerin, einer der einflussreichsten Männer im preußischen Staatsapparat.
Otto von Schwerin war Oberpräsident des Geheimrates des großen Kurfürsten. Das war eine extra für ihn geschaffene Funktion, Chef über das gesamte Wirtschaftsbildungs- und Finanzwesen im Staate. Er hat die ganze Herrschaft Er war ja Freiherr, alles aufgekauft. Und hat, da er sehr einkommensreich war, seinen kurfürstlichen Funktionen, auch hier sehr viel investiert. Er ist praktisch nach dem Dreißigjährigen Krieg der Retter der Stadt gewesen.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg lag das Land am Boden. Otto von Schwerin siedelte, da er selbst Calvinist war, evangelisch reformierte Zuwanderer aus ganz Europa in Altlandsberg an. 1657 begann Otto von Schwerin mit der Errichtung eines repräsentativen Landsitzes. Bauforschungen legen nahe, dass es sich um einen dreiflügeligen, unverputzten Backsteinbau mit weißem Fugenstrich handelte. Den Nordflügel bewohnte Otto von Schwerin selbst. Der später errichtete Südflügel war dem Kurprinzen Friedrich vorbehalten. Denn Otto von Schwerin genoss solches Ansehen beim Kurfürsten, dass ihm sogar die Erziehung des Thronfolgers anvertraut wurde.
Der verbrachte hier wesentliche Teile seiner Jugend, weil er auf dem Lande aufwachsen sollte. Er war ja nicht so ganz gesund. Er war ja der schiefe Fritz, der war ja etwas verkrüppelt.
1712, als Friedrich I. bereits als erster König von Preußen gekrönt worden war, übernahm er das Anwesen von einem Enkel Schwerins.
Der König hat viel geplant und wollte das zu einem seiner Alterssitze machen, aber ist darüber gestorben und dann ist vieles nicht mehr zustande gekommen.
Nur ein Jahr nach dem Erwerb des Schlosses starb der König. Sein Sohn Friedrich Wilhelm I. zeigte mehr Interesse am Militär als an schöngeistigen Dingen. So folgte die Umwandlung des Landsitzes in eine Domäne. Der gerade erst vollendete Barockgarten wurde bis zur Schlossterrasse aufgeschüttet, um großflächig Ackerbau betreiben zu können. 1757, während der Hochzeitsfeier des Amtsmanns, brach in der Schlossküche ein verheerendes Feuer aus. Das gesamte Schloss brannte nieder. Auch die Kirche, die sich als Pavillon auf quadratischem Grundriss direkt an den Südflügel anschloss, wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Es gab in der Geschichte im Nordflügel als erstes eine Schlosskapelle. Da war der große Kurfürst mit seiner Gemahlin extra da, weil es im Prinzip eine der ersten reformierten, also nach Calvin reformierten Gemeinden war. Aus dieser damaligen 30 Mitglieder starken Gemeinde ist dann über die Jahre eine bis zu 800 Kirchenmitglieder zählende Kirchengemeinde entstanden und dann wurde am Südflügel des Schlosses diese Schlosskirche errichtet.
Sagt René Koth, Geschäftsführer der Gesellschaft, die das Schlossgut betreibt. Im Unterschied zum Schloss wurde die Kirche nach dem Brand in barockem Gewand wieder aufgebaut. Aus der ersten Kirche stammen wahrscheinlich noch zwei barocke Portale. Nach dem Wiederaufbau muss die Kirche ein gänzlich schmuckloser Raum gewesen sein, denn der heutige Blickfang, die neobarocke Stuckdecke mit vergoldeten Elementen und Ehrenkranz in der Mitte, wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts eingezogen. Zum Verhängnis wurde der Schlosskirche ihre unmittelbare Nachbarschaft zur Stadtkirche. Die beiden evangelischen Kirchen trennen keine 50 Meter. Für zwei Gotteshäuser war zu DDR-Zeiten kein Bedarf und so wurde die Schlosskirche in den 1970er Jahren entweiht und beherbergte bis zum Kauf durch die Stadt 2008 eine Glaswerkstatt.
Wir haben also praktisch im Obergeschoss die Gläser ans Licht gehalten oder sogar an die vorhandenen Glasscheiben angemacht und konnten dann sehr gut beurteilen, wie das, was sie gemacht haben, wirkt. Und auch die Kunden konnten dann sich ein sehr gutes Bild machen, wie es dann praktisch bei ihnen vor Ort aussehen würde. Und zu dem Zweck wurde ein riesiges Stahlgerüst eingezogen, wo also unten die reinen Werkstatträume waren. Dann kam man mit einer Treppe nach oben und der Raum oben war eigentlich komplett leer.
Frank Ruppersberger ist Co-Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Schlossgut Altlandsberg. Die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Jeweils mit dem Abschluss der Sanierung wird jedes einzelne Gebäude in die Betriebsgesellschaft überführt und von ihr bewirtschaftet. Auch die Bauplanung ist ausgelagert, so Bürgermeister Arno Jeschke.
Wir haben dies dann ein Projektmanagement übergeben, weil wir das als Verwaltung nicht alleine stemmen können. Dieses Volumina übersteigt unser Vermögen. Wir sind sicherlich immer mit am Ball, müssen ja auch die Aufträge unterschreiben. Als Bauherr kommen wir ja eigentlich nicht aus der Verantwortung heraus. Die Fördermittelabrechnung, das läuft alles über unser Haus letztendlich und auch die Finanzierung.
In beeindruckender Geschwindigkeit wurden seit 2013 drei Gebäude fertiggestellt. Die ehemalige Schlosskirche mit ihrer besonderen Akustik dient als moderner Veranstaltungssaal in historischer Hülle. In der sogenannten Remise neben der noch erhaltenen barocken Schlosseinfahrt befand sich zu DDR-Zeiten das Düngemittellager der LPG. Das belastete Mauerwerk musste komplett abgetragen und neu aufgebaut werden. Seit vergangenem Jahr beherbergt der langgestreckte Sichtziegelbau die Stadtinformation. Die gegenüberliegende Brauerei, die den Nordflügel des Schlosses verlängerte, wurde schon unter Otto von Schwerin als solche geführt. Heute kann man in den originalen Ziegelgewölbekellern mit hauseigenem Bier anstoßen.
Und verrate auch kein Geheimnis, wir sind mittlerweile bei fast 200 Hochzeiten im Jahr. Wir lagen immer so bei 60, 70 pro Jahr. Wir haben also jetzt 3 Standesbeamtinnen, die hier nur alleine tätig sind.
30 Arbeitsplätze seien auf dem Schlossgut bereits geschaffen worden, rechnet Bürgermeister Jeschke vor. Und es sollen noch mehr werden.
Was uns noch fehlt, ist die Hotellerie. Bauantrag läuft. Ich denke, dass wir in diesem Jahr noch die Baugenehmigung haben. Und dann müssen wir schauen, wie wir mit der Finanzierung hinbekommen.
Um den frisch gepflasterten Domänenhof mit Brunnen und neu gepflanzten Bäumchen in der Mitte gruppieren sich die ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Schlosses. Brauerei und Remise erstrahlen schon in leuchtendem Ziegelrot. Die 2 übrigen Backsteinhallen warten noch auf eine frische Kur.
Dort sind noch 2 unsanierte Gebäude und dort soll mal ein Hotel rein, weil natürlich die Bewirtschaftung des Schlossgutes einfach danach verlangt. Wenn man die Räumlichkeiten, die wir haben, insbesondere die Schlosskirche, wirklich gut nutzen will, dann ist eine Übernachtung vor Ort einfach zwingend notwendig, weil Eintagesveranstaltungen, so wie wir sie jetzt machen, sind natürlich begrenzt und das ist einfach schade.
Sagt Projektmanager und Geschäftsführer Frank Ruppersberger. Er steht in der Stadtinformation vor einem Modell des Schlosshofs, wie er in Kürze schon aussehen könnte.
Wir werden den Ehrenhof wieder anlegen, historisches Pflaster zeigen, ein Modell des Schwerinschen Schlosses aus Metall. Und wir werden den Schlossgrundriss zeigen, sodass man dort drauf umgehen kann. Und wir haben hier die Orangerie, die errichtet werden soll, weil uns wichtige Betriebsräume auf dem Schlossgut einfach fehlen. Und hier werden wir also Vorbereitungsräume für Künstler, wir werden Lagerräume hier unterbringen und wir werden Pensionszimmer mit unterbringen, dass also Gäste hier auch schlafen können als Ergänzung zu dem auf dem Domänenhof geplanten Hotel.
Unterhalb der Schlosskirche dirigiert Archäologe Matthias Pittlik die Baggerschaufel. Eine Gebäudeecke ist schon freigelegt.
Wir graben hier die Fundamente der Orangerie aus. Aus dem 17. Jahrhundert gibt es ziemlich genaue Beschreibungen des Gebäudes. Aber niemand konnte sich vorstellen, dass das so flach unter der Erdoberfläche noch erhalten ist. Und dieser Teil hier, der war vermutlich seit 200 Jahren gar nicht mehr zu sehen. Die Orangerie, das war eine Liebhaberei von Schwerin und von Friedrich I. Und mit dem Tod von Friedrich I. hörte das hier radikal auf. Von, sagen wir mal, 1670 bis 1710 hat das als Orangerie hier bestanden.
Otto von Schwerin sammelte Pflanzen und ließ für seine Sammlung seltener Gewächse die Orangerie erbauen. Auch der Park im Stile des holländischen Barock, der sich vor dem dreiachsigen Schloss erstreckte, muss von ausgewiesener Schönheit gewesen sein. Archäologe Pittlik zeigt mir die ausgegrabene Schlossterrasse.
Hier vorne, muss man sich vorstellen, war eine wahrscheinlich weiß gestrichene Rüstung, ein Zaun, ein Holzzaun. Und dahinter standen Figuren, die wahrscheinlich in den Park hinunterblickten.
Heute würden die Plastiken in einen Wald schauen. Den wollen Pittlik und seine Kollegen vom Archäologiebüro Dressler nach und nach abtragen. Denn sie hoffen, dass darunter der ursprüngliche Park und vor allem der zentrale, große Kreuzteich unversehrt erhalten sind, da das Gelände zur landwirtschaftlichen Nutzung vermutlich nur zugeschüttet wurde.
Das wird echt ein Augenöffner. Jetzt ist es ja so, aus dem Urwald schaut man hier rüber auf Bäume und kann sich's gar nicht vorstellen. Aber wenn das dann alles geöffnet ist und die Orangerie vielleicht wieder errichtet ist, dann sieht man die Perspektive, die sich im Barock ergeben hat. Das wird sehr schön werden.
Nur hat sich die Natur den einstigen Schlosspark so vehement zurückerobert, dass ein Teil davon unter Naturschutz steht. Mit der Denkmal- und der Naturschutzbehörde gibt es da noch dicke Bretter zu bohren, gibt Bürgermeister Jeschke zu.
Ja. Ganz schwierig fällt, aber da sind wir guten Mutes.
Es liegt Spannung in der Luft oder eher freudige Erwartung, was die Ausgrabung noch zutage fördern werden. Eine Sensation gibt es schon. Im vergangenen November stießen Bauarbeiter im Domänenhof auf den sprichwörtlichen Topf voll Gold.
Zahlenmäßig ist es eine ziemlich große Summe, 7.500 Münzen knapp. Die 11 Goldgulden sind auch was Besonderes für diese Zeit, weil man dieses Geld hier praktisch gar nicht verwendet hat. Das ist so hochwertig gewesen wie ein 500-Euro-Schein heutzutage, den man ja auch kaum los wird. Es gibt bedeutend größere Schatzfunde aus der früheren Zeit, aber wir haben eben hier das seltene Glück gehabt, einen Schatzfund in der Ablegesituation aufzufinden.
Vergraben wurde der Münzschatz vor ca. 550 Jahren, schätzt der Archäologe. Damals lag der Bereich des späteren Domänenhofs vor der Stadtmauer und war eine Moorlandschaft.
Der Schatzverstecker im Dunkeln hat sich hierhin verfügt und hat ein Loch gegraben und hat es dann hier versenkt. Vielleicht als Raubritter oder Kriegsscharen anrückten, vielleicht aber einfach auch nur, um es loszuwerden. Es war sicherer, einen Landbesitz zu haben, als einen Topf Geld im Haus zu haben.
Gegenwärtig werden die Münzen wissenschaftlich untersucht. Und vielleicht, so die Hoffnung, können sie in ein paar Jahren auch auf einem komplett sanierten Schlossgut ausgestellt werden, auf dem dann nicht nur Gärten, sondern auch Tourismus und Kultur florieren.